Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Kant-Gymnasiums freuen wir uns, eine der prägenden Persönlichkeiten der letzten Dekade willkommen zu heißen. Die ehemalige Schulleiterin, die von 2011 bis 2021 die Schule leitete, Barbara Schönfeld. Mit ihrer Vision, ihrem Engagement und ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie die Schulentwicklung nachhaltig geprägt und Spuren hinterlassen, die bis heute spürbar sind. In diesem Interview gewährt sie uns Einblicke in ihre Jahre als Schulleiterin, teilt persönliche Erinnerungen und Erfolge und spricht über Herausforderungen und Zukunftsperspektiven für das Kant-Gymnasium. Wir laden Sie herzlich ein, Ihren spannenden Rückblick mitzuerleben und zu erfahren, was das Kant für Sie bedeutet.
Ich wünsche Sie ganz herzlich hier am Immanuel-Kant-Gymnasium willkommen, Frau Schönfeld. Wie geht's Ihnen denn?
Oh, mir geht's gut. Seit 3,5 Jahren bin ich ja pensioniert. Ja. Langsam habe ich mich dran gewöhnt. Ist mir schwer gefallen, aber es geht mir gut.
Gut. Vermissen Sie das denn, den Alltag früher?
Ja, den Trubel und die Abwechslung und dass dauernd Leute mit einem geredet haben, das vermisse ich schon sehr. Was ich nicht vermisse, ist, dass ich in den Ferien in den Urlaub fahren muss. Jetzt kann ich nicht außerhalb der Ferien fahren. Das ist wirklich sehr schön.
Ja gut, das verstehe ich bei den Preisen. Genau. Ganz allgemeine Frage, wie sind Sie denn eigentlich Schulleiterin früher geworden?
Ja, ich bin schon sehr jung in die Schulleitung gekommen. Das war damals so, dass ich an der Schule, an der ich meine Ausbildung schon gemacht habe, eigentlich dann auch hinterher eingestellt worden bin. Und mein damaliger Chef hat mich dann gefragt, ob ich Stellvertreterin werden wollte, als sein Stellvertreter Schulleiter wurde. Und das war 1994. Dann habe ich das gemacht und habe da viel Freude dran gehabt. Ich durfte ganz viel selber machen damals schon. Er hat das nicht alles alleine machen wollen, sondern hat viel Verantwortung auf mich übertragen. Und dann wurde mein Mann, mein damaliger Mann, nach Münster versetzt. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und habe mit meinem Schuldezernenten gesprochen und der sagte, oh, da ist doch eine Stelle frei am Gymnasium Wolbeck als Schulleiterin. Bewerben Sie sich doch da einfach mal. Und das habe ich gemacht und bin dann 1996 Schulleiterin in Wolbeck geworden. Habe die Schule bis 2005 geleitet, bin dann als Schuldezernentin zur Bezirksregierung gegangen bis 2011 und dann bin ich wieder hierher gegangen. Also Schulleitung ist schöner als Schuldezernent, finde ich.
Okay, was haben Sie denn gemacht als Schulleitung? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, also das ist natürlich ein absolut abwechslungsreicher Job. Man weiß morgens, wenn man zur Schule kommt, nie, was passiert. Man weiß nicht mal, wie lange man in der Schule sein wird. Weil schon, wenn man geparkt hat, auf dem Parkplatz draußen, dann geht man ins Gebäude, durchs Lehrerzimmer zum Büro und auf dem Weg, habe ich immer gesagt, habe ich schon 3 Probleme gelöst, die da auf einen zukamen. Und von daher ist das also wirklich ein Job, der mir zumindest unheimlich viel Spaß gemacht hat, weil ich gerne so Probleme löse, weil ich gerne mit Menschen spreche, weil ich gerne ja, diese Abwechslung habe und ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das habe ich auch ein bisschen vermisst, als ich dann in Pension gegangen bin.
Gab es auch Sachen, die Sie nicht so gerne mochten an dem Job?
Ja, das gab es auch, zum Beispiel Statistiken, die man anfertigen muss, die man dauernd anfertigen muss und man fragt sich immer, was damit passiert, weil es ändert sich nichts. Es wird nicht besser, nur durch die Statistiken. Was mir auch nicht gut gefallen hat, war die Bürokratie, wenn man bei der Stadt oder bei der Bezirksregierung irgendwas erreichen wollte. Man musste immer kämpfen, dass, selbst für Dinge, die selbstverständlich waren, musste man kämpfen. Das hat mich schon Nerven gekostet. Und was am schlimmsten war, ist das Ringen um Personal. Das war wirklich ein Dauerthema in der gesamten Zeit und da versteht man auch manche Dinge nicht. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass wir nur eine Schulsozialarbeiterin bekommen konnten, Frau Adler war das damals, indem wir eine Lehrerstelle aufgegeben haben. Also Frau Adler ist auf einer Lehrerstelle eingestellt worden. Das war ein Riesenakt, um das überhaupt durchzukriegen. Aber das bedeutet natürlich, dass man einen Lehrer zu viel hat, und zwar dauerhaft. Dieser Lehrer ist ja nicht da und kann nicht unterrichten. Und das sind so Dinge, die versteht man eigentlich nicht. Aber so ist es.
Das Schulministerium halt.
Ja, es ist aber auch die Stadt, denn die hätte uns ja auch Schulsozialarbeiter zur Verfügung stellen können. Das haben sie später ja auch gemacht. Wir haben ja noch mal eine halbe Stelle Schulsozialarbeit bekommen. Aber die anderthalb Personen sind ja mehr als gut beschäftigt. Also da sieht man ja dran, dass der Bedarf eigentlich größer ist als das, was man uns dazu gesteht. Und das gilt auch für Lehrkräfte. Wenn man sich überlegt, wie viele Lehrerinnen und Lehrer ja auch krank werden, dann kann es eigentlich nicht sein, dass ein solches System mit, ich glaube, 180.000 Lehrern in Nordrhein-Westfalen ohne Vertretungsreserve gefahren wird. Völlig ohne Vertretungsreserve. Das heißt, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin krank wird, muss immer ein anderer Lehrer oder eine andere Lehrerin einspringen und da Überstunden machen. Man hat keine Vertretungsreserven. Das gab es mal, aber das ist schon, ich würde sagen, 40 Jahre her. Und das ist denen dann zu teuer geworden, dann haben sie es wieder abgeschafft.
Oh, das ist natürlich sehr blöd. Aber jetzt nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen. Wie sieht denn so ein grober, klassischer Schulalltag früher bei Ihnen aus?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, einen klassischen Schulalltag gab es eigentlich gar nicht. Ich kann nur sagen, ich war um 7:30 Uhr im Büro jeden Morgen. Und dann ging es los, Probleme lösen, Gespräche führen, Feuerchen austreten, die irgendwo ausgebrochen sind, Akten lesen, Gutachten schreiben und so weiter und so weiter. Das war so bis 3:30 Uhr, wenn dann alle weg waren aus der Schule. 3:30 Uhr war die Schule ja in der Regel leer. Dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, habe die Postmappen durchgeguckt und habe vielleicht noch Gespräche, für die ich ein bisschen mehr Ruhe brauchte, geführt. Und man kann eigentlich sagen, vor 18 Uhr war ich nie zu Hause. Und wenn Konferenzen abends waren, Schulkonferenz oder sonst irgendwas, dann wurde es auch 23 Uhr. Aber ich will mich darüber überhaupt nicht beklagen. Auch das ist ja alles ein Teil dieses Jobs, den man gerne macht. Das ist einfach so.
Hektisch ist ja auch nicht, heißt ja nicht schlecht gleich.
Nee, es ist auch ganz schön, wenn man nachmittags um 4 Uhr zum ersten Mal am Tag auf die Uhr guckt und denkt, oh, es ist ja schon 4. Man hat keine Langeweile.
Das ist ja auch ein positiver Vorteil.
Ja.
Dann würde ich zu den Kollegen gehen. Wie war denn das allgemeine Verhältnis?
Es war für mich hier ein etwas schwieriger Start damals, weil ich von der Bezirksregierung kam und natürlich einige das Gefühl hatten, oh, da kommt die Bezirksregierung und reißt sich jetzt unsere Schule unter den Nagel. Hinzu kam, dass damals eine Mitbewerberin aus dem Haus da war, die auch sehr geschätzt wurde. Aber ich glaube, das hat sich so nach 2, 3 Jahren dann alles eingependelt und so, dass man zu einem guten Miteinander gekommen ist. Und man hatte ja, oder ich hatte Gott sei Dank gerade in der erweiterten Schulleitung so ein Team, die ganz, ganz toll mit mir zusammengearbeitet haben. Da war ich also kein Einzelkämpfer, sondern hatte wirklich ganz viel Unterstützung. Und von daher habe ich mich dann hier auch sehr wohl gefühlt.
Gab es irgendwelche Kollegen, die noch besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja,
Positiv oder schlecht?
positiv und negativ.
Jetzt genau.
Und ich will jetzt mal gar nicht von den negativen Beispielen
Ja,
reden,
okay.
das wäre vielleicht ein bisschen unangemessen. Aber die gab es natürlich und die kosten einen auch viel Zeit und viel Mühe, ne? Weil wenn da jemand, ich sag mal, dauernd fehlt oder seine Arbeit nicht korrigiert und so weiter, dann ist das immer notwendig, als Schulleiterin mit dieser Person zu sprechen. Und das ist nicht immer konfliktfrei. Das muss man einfach so sehen. Aber wenn ich mal so an was Positives denke, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch erlebt habt. Könnt ihr euch noch an Herrn Kahnt erinnern? Den haben wir hier eigentlich selbst ausgebildet auf unsere eigenen Kosten. Heißt, die Ausbildungszeiten, die er hatte, wo er freigestellt werden musste, mussten wir vertreten. Da haben wir nichts für bekommen. Und Herr Kahn war Mathematik- und Physiklehrer, hat dann auch sehr gut sein zweites Staatsexamen hier geschafft. Wir konnten ihn dann Gott sei Dank auch behalten, weil wir auch Bedarf in Mathematik und Physik hatten. Und der war einfach nur genial. Der konnte Schüler und Schülerinnen wirklich für Mathematik begeistern, für Physik begeistern. Und das will ja schon was heißen. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Und der war aber jetzt nicht nur ein super Lehrer, der war auch außerhalb des Unterrichts außerordentlich engagiert. Der hat hier zum Beispiel diese Okulare da angeschafft, mit denen man die Sterne beobachten kann. Hat das gemacht, nachts mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, die dann gekommen sind mit ihren Eltern. Der hat bei Jugendforscht Schüler angemeldet und die betreut. Also der war einfach mit Leib und Seele Lehrer. Und was mich da auch wieder besonders geärgert hat, er hat dann ein Angebot bekommen, dass er mit halber Stundenzahl zur Universität in Osnabrück abgeordnet werden konnte. Und das hat die Bezirksregierung nicht genehmigt. Daraufhin ist er in den Landesdienst Niedersachsens gewechselt, hat eine Stelle an einem Gymnasium in Osnabrück angetreten. Da hat man ihm das nämlich erlaubt und damit war er hier weg. Das ist für mich also so eine Erinnerung, wo man das Positive wie das
Ja.
Negative in einem Fall so gesehen hat. Und da habe ich auch gekämpft, den zu halten, aber das war vergeblich.
Gut, das ist natürlich sehr ärgerlich.
Ja.
Zur nächsten Frage zu kommen, bezüglich Frau Pesch, unserer neuen Schulleitung. Wie war Ihr Verhältnis?
Also Frau Pesch war ja schon hier an der Schule, als ich kam, und wir haben eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Sie hatte insbesondere eine unglaubliche Fähigkeit im Bereich der Schulprogrammentwicklung, konnte da auch so unterschiedliche Interessengruppen. Eltern wollen häufig was anderes als die Schülerinnen und Schüler, und die Lehrer wollen wieder was anderes als die beiden anderen Gruppen. Und ich als Schulleiterin wollte vielleicht noch was anderes. Und sie hat einfach eine unglaubliche Fähigkeit gehabt, in Sitzungen ganz ruhig, ganz sachlich darauf hinzuwirken, dass eine gemeinsame Lösung gefunden wurde. Und das habe ich damals schon, als sie eigentlich noch normale Lehrerin war, sehr an ihr geschätzt. Sie hat dann ja hier auch in der erweiterten Schulleitung mit meiner Unterstützung die Stelle bekommen für die Schulprogrammentwicklung. Und wir haben eben in diesem Bereich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ich glaube, dass wir uns so gegenseitig sehr respektiert haben. Und ich bin wirklich froh, dass sie Schulleiterin geworden ist hier an der Schule. Denn damit haben wir jemanden, der hier, wie soll ich das sagen, den Laden kennt, der auch von den Schülerinnen und Schülern und von den anderen Lehrkräften geschätzt wurde. Und sie macht das, so wie ich das jetzt aus von der Ferne mitbekomme, ja auch mit Herzblut und ist sehr gut integriert und macht diesen Job, glaube ich, hervorragend.
Ja, also man kann sagen, Sie haben ihr vertraut, dass der Laden weiterhin gut läuft.
Also ich habe damals, als es darum ging, die Stellvertreterstelle zu besetzen, das war ja mit Herrn Böder, ist das dann ja passiert, und dann auch meine Nachfolge zu regeln, darf ich mal ganz unbescheiden sagen, habe ich sowohl Herrn Böder als auch Frau Pesch ein bisschen überredet, sich zu bewerben. Und mit Hilfe des Lehrerrates ist das dann ja auch gelungen, sodass die auch, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen mit der Unterstützung der Schule in dieses Amt reingekommen sind. Und das sagt ja auch was. Man fragt ja nicht jeden, ob er vielleicht Nachfolger als Stellvertreter oder als Schulleiterin werden möchte.
Wir haben heute besonders mit unserer Nachbarschule, dem KVG, auch ein paar, wie soll ich das sagen, Kooperationen. Wie war das früher?
Also als ich hierher kam, war das so, dass wir eine Totalkooperation in der Oberstufe hatten. Also alle Grundkurse, alle Leistungskurse waren potenziell offen für Schüler der anderen Schule. Und das fand ich ganz toll, weil das natürlich das Unterrichtsangebot unglaublich vergrößert. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, vielleicht 2, 3 Jahre. Nachdem ich hierher gekommen bin, hat dann das KVG einen anderen Stundentakt eingeführt. Die haben 60-Minuten-Stunden eingeführt statt 45-Minuten-Stunden. Und wir haben damals zig Sitzungen gehabt und immer wieder darauf hingewiesen, dass wir das nicht machen konnten, diese 60 Minuten, weil wir mit der Bilingualität ja Fächer haben, die andere Stundenzahlen haben, als wenn man nicht bilingual unterrichtet. Also man kriegt dann 3 Stunden Biologieunterricht und sonst hätte man eigentlich nur 2. Und man konnte das, also wir konnten dieses 60-Minuten-Modell nicht übernehmen. Aber das KVG hat immer wieder gesagt, oder besser gesagt, der Schulleiter hat immer wieder gesagt, die Eltern wollen das unbedingt. Und deswegen müssten sie das auch einführen. Dann haben wir noch versucht, wir haben auch Vorschläge dafür gemacht, also wir jetzt hier, das KANF hat Vorschläge dafür gemacht, wie wir wenigstens eine Kooperation in einem Leistungskurs, in einer Leistungskursschiene sicherstellen können. Aber auch das ist abgelehnt worden, weil es dazu geführt hätte, dass auch das KVG vielleicht mal an einem Nachmittag in der Woche bis 3 Uhr hätte Unterricht machen müssen, nur in dieser Leistungskursschiene. Oder es hätte morgens 20 Minuten eher anfangen müssen. Die wollten aber, dass wir beides machen, also dass wir beides machen, dass wir also nur früh anfangen und spät aufhören und das KVG also seine Stunden so legt, wie es das haben wollte. Und das ist dann hier irgendwann abgelehnt worden, weil gesagt wurde, die wollen ja gar keine Kooperation mehr. Jedenfalls wirkte es auf viele der Beteiligten so. Und ja, und dann gab es also die Kooperation nicht mehr. Gott sei Dank ist es mir damals gelungen, dann die Kooperation mit Volbeck in einer Leistungskursschiene herzustellen, Gott sei Dank, weil ich mit der dortigen Schulleiterin wirklich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Das war meine Nachfolgerin, als ich da weggegangen bin. Und das ist zwar natürlich ein bisschen blöd, weil immer diese Fahrerei da ist. Das wäre hier viel bequemer. Da könnte man einfach über den Schulhof gehen und wäre in der anderen Schule. Aber es hat auf jeden Fall dieses Leistungskursangebot, dieses große Leistungskursangebot sichergestellt. Und wenn man dann einen Physik-Leistungskurs, einen Französisch-Leistungskurs, so wie Leistungskursgeschichte, Erdkunde, ich weiß nicht, Deutsch, Mathe, Englisch sowieso, alles anbieten kann, dann ist das ja erstmal von Vorteil. Ja.
Also das KVG war nicht wirklich einsichtig.
Nein. Nein, das kann man so nicht sagen. Also derjenige, der auf jeden Fall die Kooperation aufrechterhalten wollte, war Herr Hakenes, der Oberstufenleiter. Der hat auch, glaube ich, da sehr drum gekämpft, auch in seiner eigenen Schule, dass diese Kooperation zumindest in Teilen erhalten blieb. Aber ich kenne jetzt die Interna nicht genau, aber es hat keinerlei Kompromissbereitschaft an irgendeiner Stelle gegeben. Und das haben dann hier die Eltern und die Schüler auch gemerkt. Der Schulkonferenzbeschluss, der damals gefasst worden ist, dass wir dann gesagt haben, wir machen diese Kooperation nicht, wir versuchen eventuell mit einer anderen Schule, der ist einstimmig gewesen. Und das will schon was heißen.
Na gut. Gab es nach dieser, ich nenne es mal Spaltung, so einen kleinen Wettkampf?
Also es gab ja immer eine Konkurrenz, auch früher schon. Die ist auch teilweise ein bisschen unfair von den Rahmenbedingungen. Also wenn zum Beispiel das KVG immer die Anmeldung 2 Wochen vorher machen darf, dann sagen sich viele Eltern, ja, dann versuche ich es erstmal da. Ich kann ja immer noch anschließend zum KANT gehen. Und das hat uns alle in der Stadt, also alle Schulleitungen in der Stadt, ärgert das sehr. Wir haben ja 3 bischöfliche Gymnasien, die dürfen alle 3 eher die Anmeldung entgegennehmen. Und alle anderen Gymnasien dürfen es dann erst später. Das war oder ist immer noch ein Zankapfel. Es gibt ja mittlerweile ein Gutachten von einer Professorin, die gesagt hat, das verzerrt die Wettbewerbsbedingungen und die Stadt soll gemeinsame Anmeldetermine einrichten, aber das ist bisher nicht passiert. Als ich hier nach Münster kam, gab es gemeinsame Anmeldetermine. Da war das nicht so. Das ist erst ein paar Jahre Nachdem ich hier war, ich würde sagen so um die Jahrtausendwende, hat das der Bischof, also das Generalvikariat, eingeführt.
Okay, dann kommen wir nun zu dem Schulalltag, würde ich sagen, nochmal zurück. Und wollte Sie jetzt nochmal auf besondere Ereignisse abfragen. Gab es irgendwas Besonderes, was Sie mal in Ihrer Schullaufbahn erlebt haben?
Also es gab ja immer wieder Herausforderungen, ne? Wenn ich mal daran denke, dass wir zunächst von G9 nach G8 mussten, ein paar Jahre später von G8 nach G9. Und das hört sich jetzt alles so harmlos an, ein Jahr mehr, ein Jahr weniger. Aber das ist nicht harmlos, weil das komplette Schulprogramm, sämtliche Curricula für die Fächer müssen umgearbeitet werden. Als wir von G9 nach G8 gekommen sind, sind ungefähr 12, 14 Stunden einfach gestrichen worden. Und die anderen, man hat etwa 30 Stunden in einem Schuljahr, die anderen sind auf andere Schuljahre verteilt worden, auf 5, 6, 7, 8 und in die Oberstufe. Und das bedeutet natürlich, dass man auch die Fächer ganz anders in die Schuljahre integrieren muss. Und man musste dann auch die entsprechenden Lerninhalte wieder rein. Es ist ein Unterschied, ob ich Geschichte in der Klasse 5 oder in der Klasse 6 unterrichte. Ob ich Geschichte vielleicht gar nicht mehr in der 9. Klasse habe. Das sind alles Punkte gewesen, die waren wirklich mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden, weil es da keine Vorgaben vom Land gab, sondern jede Schule musste sich ihr eigenes Programm stricken. So, das Ganze wieder Rolle rückwärts, als wir von G8 nach G9 gekommen sind. Wir hatten zum Beispiel über Mittagsbetreuungen eingerichtet, wir haben Kioske oder Mensen eingerichtet. Jetzt ist ja wieder kaum Nachmittagsunterricht, außer in der Oberstufe. Und die Oberstufe geht eher in die Umgebung zum Essen. Also sind eigentlich die Mensen schon fast wieder überflüssig. Vor dem Hintergrund ist das auch eine Sache gewesen, wo viele Lehrkräfte den Eindruck hatten, ja, wir arbeiten hier für den Mülleimer und wir müssen jetzt schon wieder was machen, was wir doch erst ein paar Jahre vorher gemacht haben. Also das sind schon große Herausforderungen gewesen. Dann Corona, das war ja fast noch schlimmer mit den Schulschließungen, mit der fehlenden Infrastruktur für Unterricht aus der Ferne. Das hat ja auch schwere Auswirkungen auf die Psyche von vielen Kindern und Jugendlichen gehabt. Das konnte man ja dann ein paar Jahre später feststellen. Das weiß man ja heute auch. Also das ist sicherlich eine Sache gewesen, die ganz schlimm war. Ich persönlich zum Beispiel bin da ja krank geworden, kurz vor Corona. Und man hat mich nicht wieder in die Schule gelassen, weil ich mich nicht mit Corona anstecken durfte. Und dann bin ich fast anderthalb Jahre im Homeoffice Schulleiterin gewesen. Also auch eine Sache, die eigentlich gar nicht geht, weil man immer mit den Menschen reden muss. Man muss denen in die Augen gucken können, wenn man irgendwas bespricht. Und da ist ein Computer nur ansatzweise eine Lösung. Wenn ich daran denke, als ich hier an der Schule anfing, da hat damals Herr Schwarzenberg noch, das war der damalige stellvertretende Schulleiter, der hat dann mit mir eine Schulbegehung gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich als Biologielehrerin fast rückwärts aus den damaligen Räumen rausgefallen. Ich habe unter solchen Bedingungen, wie die hier damals herrschten, nie in meinem Leben gearbeitet. Selbst 1980 nicht, als ich anfing. Hier ist seit dem Bau der Schule sind die Räume nicht renoviert worden, nicht auf einen neuen Stand gebracht worden. Und das war eine Riesenherausforderung. Das ist mir ja dann gelungen. Also die Naturwissenschaften sind ja sukzessive komplett erneuert worden. Dafür mussten die Musikräume, die auch damals noch im Erdgeschoss waren, weichen. Die haben wir ja dann nach oben verlagert. Die kriegten auch bessere Rahmenbedingungen. Aber das war ein Projekt, das hat wirklich mehrere Jahre in Anspruch genommen, eigentlich fast meine gesamte Zeit hier an der Schule. Dann waren hier für die Verwaltung praktisch keine Räume da. der Oberstufenleiter saß in einem winzig kleinen Büro. Die Jahrgangsstufenleiter hatten überhaupt keine Schreibtische oder Büros, die konnten auch keine Beratungsgespräche führen. Das habe ich dann ja auch alles umstrukturiert. Das Lehrerzimmer war so klein und so eng, dass man da eigentlich immer einen zweiten Lehrer auf den Schoß nehmen musste, wenn in den Pausen alle sitzen wollten. Auch das ist ja sehr vergrößert worden. Aber das war alles nicht einfach, weil das viel Geld gekostet hat. Auch belastend für alle Lehrer war, das muss ja im laufenden Betrieb erfolgen. Aber ich finde, da ist die Schule wirklich deutlich besser geworden. Ja, das waren auch so Herausforderungen. Und dann immer wieder, solange ich in der Schule bin, immer wieder gab es Herausforderungen, wenn irgendwo in der Welt Konflikte, Bürgerkriege oder Kriege wie jetzt in der Ukraine ausbrachen, dann flüchteten die Menschen in sichere Gebiete, dazu gehört auch Deutschland. Und dann hat man da traumatisierte Kinder und Jugendliche sitzen, deren Väter oder Onkel irgendwo kämpfen. Ja, die brauchen ja nicht nur Unterricht und Sprachunterricht, die brauchen ja auch menschliche Zuwendung. Und das sind wirklich Herausforderungen gewesen. Die erste war damals, als Jugoslawien auseinanderbrach. Bosnien und Herzegowina und wie sie alle hießen, kamen dann nach Deutschland, saßen bei uns im Unterricht nebeneinander und die Väter kämpften gegeneinander. Also das waren schon schwierige Sachen. Und so wie ich es höre, ist das jetzt mit den ukrainischen Geflüchteten ja auch sehr schwierig. Und vor allen Dingen kriegt man nicht das Personal, was man braucht, um denen wirklich zu helfen. Das können Lehrer nicht alleine schaffen. Und da, glaube ich, wachsen Lehrer und Lehrerinnen immer über sich hinaus, das muss ich wirklich sagen, und geben sich Mühe und verausgaben sich und tun alles, um diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen. Ja, dafür wäre manchmal auch wichtig, dass ein bisschen mehr Wertschätzung kriegt. Ne? Ja. Ja, so, das wären erstmal so die ganz großen Herausforderungen gewesen.
Ja, es gab bestimmt auch Schüler, die sich nicht so positiv entwickelt haben. Mhm. Ist natürlich die Frage, mussten sie schon mal jemanden suspendieren in die Richtung?
Ich habe da jetzt nochmal so drüber nachgedacht. Also das ist eigentlich die Ausnahme. Selten, mhm. Sehr, sehr selten. Ich habe dreimal in meiner Zeit als Schulleiterin, und das waren ja insgesamt fast 20 Jahre, wenn man das so rechnen will, habe ich dreimal Schüler nach Hause schicken müssen. Das geht nur, wenn man als Schulleiter sagt, da ist Gefahr im Verzug. Und das waren tatsächlich zweimal Dinge, da ging es um Gewalt gegen Mitschüler. Einmal hier auch an der Schule, da haben sich dann zwei Schüler, einer von uns, einer vom KVG, zu einer Massenschlägerei hier auf dem Schulhof verabredet und haben dann alle ihre Kumpel aus der Umgebung zusammengezogen. Wir haben uns gedacht, wir haben das gemerkt, dass hier plötzlich so viel Betrieb war auf dem Schulhof. Und Gott sei Dank haben wir das so frühzeitig gemerkt, dass da noch nichts, keine Massenschlägerei passiert ist. So, da musste ich natürlich auch den Schüler erstmal nach Hause schicken, bis das alles aufgeklärt war. Man weiß ja erstmal gar nicht, was da los ist. Und einmal musste ich einen Schüler auch hier von seinen Eltern abholen lassen und habe gesagt, er möge jetzt bitte auch erstmal zu Hause bleiben, bis der ganze Sachverhalt klar war. Und das war so ein schweres Mobbing im Internet, also mit dem Handy. Das Handy hat ja nicht nur positive Seiten, es hat ja auch viele negative. Und ja, und dann muss man immer erstmal gucken, man muss die streitenden Parteien dann auch voneinander trennen und muss erstmal sehen, dass man den Sachverhalt aufgeklärt bekommt und Verfahren abspricht, wie sowas nicht nochmal passiert. Und das ist aber mir wirklich nur dreimal passiert. Gott sei Dank. Das macht man nämlich auch nicht gerne.
Das glaube ich. Über die Jahre hat sich das ja jetzt auch in Bezug mit der Digitalisierung was verändert.
Ja.
Wie haben Sie das denn so aufgenommen?
Also als ich Schulleiterin wurde, gab es keine Handys. Es gab Computer, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, mit dieser grünen Schrift. So, also es sind keine richtigen Computer, wie man die heute hat. Und ich weiß, der erste Schüler mit einem Handy wurde bestaunt damals, und wir Lehrer hatten alle keins. Die Schüler hatten eher was als wir. Wir haben damals mit dem Gymnasium Wolbeck an einem Modellversuch der Stadt Münster teilgenommen. Da wollten die in jeden Klassenraum einen Computer stellen und ein schulweites Netz dann einrichten. Da haben wir uns beworben und haben damals teilnehmen können. Und da hatten wir dann einen Computer pro Klassenraum. Als ich hierher kam, gab es Computer in der Verwaltung, aber zum Beispiel die Jahrgangsstufenleiter hatten keinen, die hatten ja auch keinen Schreibtisch, also hatten ja auch keinen Computer. Und da haben wir erstmal dafür gesorgt, dass die Stufenleitungen, die Jahrgangsstufenleitungen und so weiter, dass die auch mit Computern ausgestattet wurden. Dann haben wir Computerarbeitsplätze hier in der Schule eingerichtet. Und später kamen dann ja auch für die Schüler die iPads dazu, die die Stadt dann angeschafft hat. Das ist wirklich eine Entwicklung, und ich glaube, was ich jetzt ja ein bisschen mit Sorge verfolge, ist diese künstliche Intelligenzgeschichte. Die hat sicherlich auch ihre Vorteile, aber ich frage mich, wenn Schüler jetzt einfach nur noch ein Stichwort in den Computer eingeben müssen und kriegen dann fertige Sachen ausgespuckt, lernen sie dann wirklich noch was? Und Deutschland hat ja immer davon gelebt, dass es Menschen hatte, die viel wussten oder viel technischen Verstand hatten und die die Dinge neu kombinieren konnten. Wenn ich jetzt aber nichts mehr oder nicht mehr alles weiß, nicht mehr viel im Kopf habe, ich sage das jetzt mal so, dann weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Vielleicht hilft die künstliche Intelligenz auch irgendwann. Aber ich bin so ein kleines bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Und das fängt ja schon damit an, dass, weil die Schüler alles nur noch in den Computer eingeben, die motorischen Fähigkeiten fürs Schreiben verloren gehen. Das sind alles so Effekte, die mit dazukommen. Ich höre auch von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch aktiv im Dienst sind, dass sie zum Beispiel nicht mehr wissen, hat der Schüler das geschrieben oder kommt das aus dem Computer, wenn sie eine Hausaufgabe kontrollieren. Oder jetzt sollen ja wohl auch schon Tests und Arbeiten auf iPads geschrieben werden. Auch da weiß man ja nicht, hat der Schüler das dann selbst und allein gemacht? Oder ist er schon so schlau und kann die Sperren, die man da ja eigentlich drin hat, umgehen und holt sich doch die Hilfe von außen rein? Das sind ganz, ganz neue Herausforderungen, und da bin ich mal gespannt, wie sich die ganze Sache entwickelt. Auf der anderen Seite müssen wir mit den Dingen umgehen lernen. Geht ja gar nicht anders. Also wir sind ja weltweit eher im Hintertreffen, was das angeht. Aber trotzdem darf man auch die Probleme und Schwierigkeiten nicht übersehen, die damit verbunden sind.
Gut, das ist ja ziemlich gut dann. Wie sieht's, oder sah es denn mit Projekten aus, die vielleicht auch die Sie besonders mochten, die Sie geleitet haben?
Also was ich immer besonders geschätzt habe, waren die Austausche. Und da fand ich auch schlecht, dass wir das in Corona-Zeiten ja nicht mehr machen konnten. Auch dass der Austausch mit den englischen Schulen viel, viel schwieriger geworden ist durch den Brexit. Also diese Austausche sind einfach unglaublich viel wert, weil sie neue Horizonte eröffnen. Und wir leben ja heute nun mal nicht mehr nur hier bei uns in Münster, sondern viele, viele von unseren Schülerinnen und Schülern studieren im Ausland, gehen später beruflich ins Ausland. Und da sind solche ersten Schritte in der Mittelstufe und vielleicht auch noch in der Oberstufe auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll. Also das hat mir immer besonders am Herzen gelegen. Unterrichtsmäßig fand ich total toll die Bilingualität, weil die einfach die Schülerinnen und Schüler gerade im Englischen viel, viel sicherer macht. Ich weiß noch, ich habe die ersten Unterrichtsstunden hier in der Klasse 7 oder 8 gesehen, da diskutierten die frei auf Englisch. Einfach, einfach genial. Wenn ich mich daran erinnere, mein Englischunterricht sah ja so aus, dass man permanent korrigiert wurde und man hat sehr wenig selbst gesprochen. Und als ich das erste Mal in England war und wollte einkaufen gehen, da kannte ich die ganzen Vokabeln fürs Gemüse und sowas nicht und habe mich auch kaum getraut zu sprechen. Und das wird ja den Schülerinnen und Schülern hier an der Schule wirklich genommen, wenn sie im bilingualen Zweig sind. Das ist toll.
Okay, also würden Sie denn zum Beispiel jetzt irgendwelche Ratschläge für die Zukunft geben?
Das kann ich ja gar nicht, ne? Ich weiß erstens nicht, was in der Zukunft alles so passiert. Ich glaube, ich würde immer den Ratschlag geben, miteinander zu arbeiten und dem anderen auch zuzuhören und den auch ernst zu nehmen, egal ob das ein Schüler, ein Vater oder ein Lehrer ist. Der hat schon seine Gründe für seine Ansichten. Und dass man dann versuchen sollte, Konsenslösungen zu finden, das wird auch nicht immer gelingen. Und dann muss es Mehrheitslösungen geben und dann müssen sich auch diejenigen, die sich in der Mehrheitslösung nicht wiederfinden, damit abfinden, dass das so ist. Das ist Demokratie.
Ja. Gut, das ist jetzt so eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie das so beantworten können, weil Sie jetzt auch länger nicht mehr wirklich hier als Schulleiterin gearbeitet haben, aber für die nächsten Jahre sehen Sie irgendwelche Herausforderungen, jetzt vielleicht auch neben dem KI?
Ja, ich sehe die Herausforderung, dass der Lehrermangel zunehmen wird, insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern. Das wird rabiat werden, davon bin ich fest überzeugt, aber auch in so Fächern wie Kunst oder Musik. Das werden wir in Münster vielleicht ein bisschen weniger zu spüren bekommen als anderswo, weil viele Lehrkräfte in Münster arbeiten möchten. Aber es gibt Gebiete, zum Beispiel war ich als Schuldezernentin zuständig für den Kreis Borken, also Gronau, Ahaus, diese Gebiete. Da war damals schon kein Lehrer zu finden, der da Mathematik oder Physik unterrichten wollte. Und das wird eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung werden. Ich gehe auch davon aus, dass die Zahl der Konflikte, die da im Moment in der Welt da ist, nicht unbedingt rückläufig sein wird. Wenn man jetzt sieht, was da in Syrien passiert oder in Gaza oder Israel, das sind ja schon neue Konflikte, die nach der Ukraine gekommen sind. Das wird den Flüchtlingsdruck auf Europa nicht unbedingt verkleinern. Und damit werden auch diese Herausforderungen größer werden. Und ich glaube, die Integrationsleistungen, die Schulen erbringen wollen und müssen, die werden noch größer werden. Und das ohne die entsprechenden Ressourcen.
Okay, na gut. Was wünschen Sie sich denn für das KANT für die nächsten 50 Jahre?
Ich wünsche mir, dass das KANT so einerseits so bleibt, wie es ist, nämlich weltoffen, mit einem sehr netten Umgangston. Es ist hier immer ein freundlicher Umgangston gewesen zwischen Schülern, zwischen Lehrern, Eltern und so weiter. Das wünsche ich mir, dass das erhalten bleibt. Das ist so ein bisschen die DNA der Schule, finde ich. Und ich wünsche mir gleichzeitig, dass dieser Geist dazu führen wird, dass man die Herausforderungen, die sicher nicht ohne sein werden, auch weiterhin gut bewältigt. Das wäre mir wichtig. Und dabei eben auch wirklich offen bleibt. Offen bleibt für Entwicklungen, für Herausforderungen und sagt, um jetzt mal Frau Merkel zu zitieren, das schaffen wir schon. Ne? Wir schaffen das. Und das hat diese Schule ja in der Vergangenheit auch bewiesen, dass sie es schafft.
Okay. Dann würde ich mich ganz recht herzlich bedanken, dass Sie sich hier Zeit genommen haben und mit uns das Interview geführt haben.
Das habe ich gerne gemacht.
Na, Dankeschön.